Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 732. Heute werfen wir noch einmal einen Blick zurück auf John Cenas Farewell-Tour. Wurde dieser Abschied John Cena gerecht? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, hast du deine Tränen getrocknet?
Ich habe meine Tränen getrocknet. Das war ja ganz schade, weil ich war ja am Sonntag nicht dabei. Ich war ja verhindert aufgrund von WXW und dann FC Schalke 04. Aber Mella hat mich ja würdig vertreten, weil sie nicht eingespannt war durch Fußball noch. Sie war ja trotzdem auch am Samstag bei der WXW. Und deswegen konnte man sie ja noch gar nicht so austauschen zur Retirement Tour oder beziehungsweise auch zum Finale der Retirement Tour natürlich. Wir gehen auf das ganze Ding ja auch nochmal ein. Deswegen lass uns doch gleich, ich natürlich erstmal dich den Hausputz machen lassen, aber dann würde ich gleich direkt einmal schon mal so grob zumindest mit dem Finale einsteigen wollen.
Ach, können wir gerne machen, dass ihr uns unterstützen könnt, dass ihr bei Holy einkaufen könnt, dass ihr uns gerne abonnieren könnt, dass ihr zum Beispiel auch auf Spotify gehen könnt, uns bewerten könnt, uns damit unterstützt. Jetzt kann man auch bei YouTube hypen, habe ich gesehen, in der App. Ich weiß nicht, ob das nur für Premium-Abonnenten ist oder was auch immer, aber du kannst dann kleinere Kanäle hypen. Also auch das könnt ihr gerne machen. War zum Beispiel auch beim Saturday Night's Main Event ganz, ganz oft der Fall. Habe ich gesehen, dass da einige gehypt haben. Neumodischer Kram, du. Egal. Ja, Kai, worüber wolltest du im Speziellen reden? Also, oder ich frage dich einfach mal, wie hast du denn hier das finale Match von John Cena, das Ende, den Sieger, das, was nach dem Match kam? Wie hast du es wahrgenommen?
Also ich persönlich weiß, da scheiden sich natürlich auch die Geister, ne? Ich fand das extrem rund. Und gerade die Stelle, über die sich die meisten streiten, mit diesem Lächeln und dabei Outtappen oder sowas, finde ich persönlich, ist das perfekte Finale. Oder was manche Leute fordern mit, nee, Cena muss da gewinnen, da sage ich auch, jedem seine Meinung natürlich, ne? Wo ich mitgehe, sage ich, okay, er hätte von mir aus einschlafen können in den, also, ne, wenn man dann sagt, ah, ich möchte nicht, dass er tappt, sage ich, okay, gebe ich dir. Darüber kann man streiten, ne? Aber wo ich mir so denke, jeder, der sagt, das ist ein schlechtes Ende, das macht keinen Sinn, haben diese Leute jemals irgendeinen Thriller oder irgendeinen Film geguckt, der nicht entweder Superheldenfilm war, wo die Guten immer gewinnen, oder 80er, 90er Actionfilm? Also, weil das ist doch dieses klassische, Leute, guck mal, ich war immer Never Give Up. Ne? Und diese Retirement-Tour war ja auch, ey, kann ich noch mithalten? Ne? Also bin ich noch auf dem Level oder bin ich es eben nicht mehr? Und um dann zu sagen, hier ich als Never Give Up John Cena-Mann, ich tapp jetzt eben out, weil ich kann nicht mehr mithalten in dem Sinne und das akzeptiere ich mit dem Lächeln im Gesicht. Das ist doch so ein Picture-Perfect-Finish. Also ich verstehe nicht, wie man das haten kann, außer man versteht kein Storytelling.
Ich hab's ja auch gesagt, mich hat das ja extrem an Star Wars erinnert, Obi-Wan, der sozusagen auch gegangen ist, als er es für richtig gehalten hat im Kampf gegen Darth Vader damals. Und ich hab's ja auch so interpretiert, dass John Cena mit dem Ende seiner Karriere jetzt fein ist. Er hat gemerkt, er kann nichts machen. Das war ja auch diese Schlusssequenz, wo er aus jedem Sleeper versucht hat, sich irgendwie zu befreien, alles probiert hat, am Ende nochmal den AA hinten dran gehängt und es hat trotzdem nicht geklappt. Und hat halt irgendwann gesagt, ja gut, vielleicht ist es jetzt auch einfach Zeit für mich zu gehen. Ich übergebe vielleicht auch Gunther hier an der Stelle die Fackel und sage, hier, nimm du und geh bitte diesen Weg weiter. Ich weiß, dass dieser Sport, ich weiß, dass die WWE, von mir aus auch Sports Entertainment, hier in guten Händen ist und ich reite jetzt einfach in den Sonnenuntergang. Ich mach's aber nicht verzweifelt oder traurig, sondern ich mach's eben mit einem Lächeln auf den Lippen. Und ich fand diesen Abschluss geradezu poetisch und ich fand das sehr schön. Ja. Und zum Beispiel, ich finde dieses, ja, er hätte ja einschlafen können, finde ich, ist halt der total billige Ausweg, wenn du keinen geraden Weg gehen möchtest.
So ja, hast, ja, eben, also, ich sag mal, du lässt natürlich, wo ich, deswegen sage ich, ist auch nicht mein Finish, aber das verstehe ich für Leute, die sagen, okay, John Cena ist für mich so dieser perfekte Charakter, ist er natürlich nicht, sind wir mal ehrlich, aber so, ne, also auch am Ende, beim letzten Mal, er hat es zwar nicht geschafft, er hat dann in einem Submission-Move verloren, aber er hat nicht aufgegeben, so dieses, ja, ja. Mein Held ist immer noch, ne, sag ich, okay, gebe ich den Leuten natürlich, ne, aber sozusagen, ne, der soll ich ja auch gewinnen, ich will ja mit einem guten Ding rausgehen, also also ihr will ich nicht so wissen, wie solche Leute, keine Ahnung, Red Dead 2 oder sowas spielen. So, Herr Arthur morgen stirbt, was ist das denn?
Alter, so. Spoiler?
Also, ey Junge, wie alt ist das Spiel, ich bitte dich, ne? Also, Dumbledore stirbt auch bei Harry Potter übrigens, ne? Also, so viel dazu. Und Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Also,
das hat ja auch was schon gespoilert, hallo? Ja.
Nee, deswegen, also, ich verstehe nicht, wie man das haten kann. Also, ey, aus der Emotion raus, ne? Klar, komplett. Aber wie man sagt, ich gehe jetzt mal zwei Schritte zurück und beguck mir jetzt dieses Match als Finale, als letztes Match von John Cena und sagt, er ist Kacke, der soll gewinnen. Keine Ahnung. Also
ich kann es halt verstehen. Ich habe es ja auch im Podcast gesagt. Ich kann es verstehen, dass du eben diese Emotionen ja auch nochmal haben möchtest. Du möchtest mit einem versöhnlich, mit einem positiven Ende rausgehen. Und auch sagen, ja, es war geil. Und dann John Cena hat am Ende gewonnen. Ich habe mich gefreut. Dann haben wir doch ein Tränchen gemeinsam verdrückt, als John Cena hier sein Wristbands vom Oberarm abgezogen hat, seine Schuhe ausgezogen hat. Dann, ich kann das verstehen, diese Suche nach der absolut positiven Happy End.
Natürlich.
Ja, deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Aber ich bin auch jemand, ich kann damit ganz gut umgehen, wenn es nicht positiv ausgeht. Und das, finde ich, passte jetzt hier auch zu. Gerade auch, weil der gesamte Event ja auch darunter stand, wir positionieren und wir stellen quasi nächste Generation vor. Und da finde ich auch den Vergleich, der oft gebracht wird mit diesem Match und mit diesem Moment, den Vergleich mit, ja, das ist ja wie der Bruch der Streak zwischen Brock Lesnar und dem Undertaker. Habe ich auch bei unserem Discord ein paar Mal gelesen und wollte jetzt auch im Podcast ganz kurz darüber sprechen, weil ich sehe das halt nicht. Ich sehe nicht, wenn man sagt, John Cena ist auf einer Ebene mit dem Undertaker. D'accord, bin ich komplett dabei, was so Icon-Level angeht, passt schon. Aber für mich ist ein Brock Lesnar damals, als das bei WrestleMania 30 passiert ist, ungefähr 4 Stufen über einem Gunther gewesen, was den Star-Level angeht. Gunther kann das gebrauchen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Wir sprechen natürlich auch darüber, was ist denn, war es der richtige Gegner? Und ich bin der Meinung, gerade wenn wir jetzt Raw zum Beispiel sehen, man baut darauf auf. Man versucht mit Gunther da einen geradlinigen Weg zu gehen. Der wird jetzt das, was man schon im Saturday Night's Main Event gesagt hat, der wird der Career Killer jetzt werden. Der nimmt quasi sowas ähnliches, wie es ein Randy Orton damals gemacht hat. Macht er sich jetzt zur Maxime, weil jetzt setzt man ihm ja noch einen AJ Styles vor zum Beispiel. Es gibt noch viele auf dem weiteren Weg, die jetzt auch langsam Richtung Sonnenuntergang reiten. Wenn man damit Gunthers Karriere, der Mann ist 38, glaube ich, der hat mit dem Stil, den er fährt, der war noch nie ernsthaft verletzt, dürfen wir auch nicht mal vergessen, ne? Der hat mindestens noch 7,
vielleicht sogar mehr. Ich hätte auch 7 gesagt, ich wäre so bis zu 45 wäre jetzt auch auf jeden Fall gegangen.
Also 7 auf jeden Fall, vielleicht sogar mehr. Der fährt einen erdigen Stil, der macht sich nicht kaputt, da ist das, klar wird er sich verletzen und die werden auch die Knochen wehtun, aber andere Wrestling-Stile gehen mehr an die Substanz, als das bei ihm der Fall zum Beispiel gewesen ist. Und wie gesagt, er ist bis jetzt fast komplett verletzungsfrei bis auf kleinere Geschichten durch seine Karriere gekommen und das ist auch schon wunderbar im Wrestling. Aber überleg doch mal, was du jetzt mit ihm aufbauen kannst in den nächsten 5 bis 7 Jahren. Du kannst ihn als Monster-Heel positionieren, bei Raw hat man damit angefangen und das ist doch genau das, was wir damals auch bei dem Bruch der Streak eigentlich verlangt hätten. Lesnar hätte das nicht gebraucht. Ne? Ja. Aber zum Beispiel, was wäre denn mit Bray Wyatt gewesen? Oder also, mit anderen Namen, die wir damals
also auch natürlich immer vorausgesetzt, dass man die dann auch konsequent bookt natürlich. Und da kannst du jetzt nicht sagen,
jetzt genauso, ja.
Bray Wyatt, so wie er jetzt gelaufen ist, hätte die Streak brechen sollen. So, nee, das natürlich nicht. Nur damit der jetzt keiner das Wort im Mund herumdreht, einfach nur. Und halt ähnlich auch, ich sag mal, ich verstehe diesen Vergleich zwischen dem Ende der Streak und dem letzten Match von John Cena mit dieser emotionalen Leere, die dann Leute haben, das verstehe ich, da passt der Vergleich auch.
Ja.
Aber ansonsten sehe ich ihn auch eher weniger, wo du sagst, okay, aus der Halle ist so ein bisschen die Luft kurz raus. Ne? Das verstehe ich, weil das ist gerade ein emotionaler Schocker gewesen. Aber ansonsten hinkt der Vergleich für mich persönlich auch so ein bisschen. Und klar, natürlich, du hättest auch irgendwas machen können, wo du sagst, du hast ein bisschen mehr persönlichen Bezug, so siehe HBK, Ric Flair oder sowas. Also klar, ein Walter kann, also ein Gunther kann sich sagen, I'm sorry, I love you oder sowas. Das fehlt natürlich. Klar hättest du auch mit so einem Edge John Cena rausgehen können. Also vorausgesetzt, das wäre überhaupt möglich gewesen, vertraglich, bla bla bla. Ich glaube, das wäre auch ein gutes Retirement-Match gewesen, aufgrund der Nostalgie, die da eben mitschwingt. Aber die Frage ist ja auch, was möchtest du erzählen? Und wenn ich mir jetzt auch Main Event angucke, also Saturday's Main Event, habe ich schon den Eindruck, dass auch ein John Cena erzählen möchte, ja, das ist hier mein letztes Match, aber guckt mal, das sind die Leute, die jetzt kommen. Also ey, da sind halt Javon Evans und Leon Slater auf der Card, ne? Da ist Toluca auf der Card. Jetzt mal unabhängig davon, wie das Match mit Toluca und Bailey war. Aber so, du hast da nochmal R-Truth, Joe Henry einen Spot gegeben. Es geht ja eigentlich weniger darum zu sagen, guck mal hier, wir die alten Leute, wir feiern nochmal eine Party, sondern hier ist ganz viel Spotlight drauf wegen Cena und ich möchte euch diese Leute zeigen, weil das ist die Zukunft. Also ich finde das auch sehr rund und dann auch, keine Ahnung, ist natürlich ein Thema, was zieht, aber wenn dann auch so größere Leute wie Ariel Helwani dann argumentieren und sagen, das ist ein schlechtes Finish, das macht keinen Sinn, wo ich mir denke, also du musst es doch eigentlich verstehen, du beschäftigst dich ja viel mit Wrestling, also ist es jetzt einfach nur Clickbait und ich nehme den Hate mit, so ein bisschen wie Olf den Jey Uso hatet, oder ist es dann wirklich auch eine vernünftige Meinung? Also wie gesagt, zu diesem blinden Hate und zu sagen, das war richtig schlecht und John Cena muss hier gewinnen, ja, nee, also so funktioniert Storytelling nicht.
Man darf halt auch nicht vergessen, dass es fast schon die Regel ist, dass der seine Karriere beendet, am Ende auch wirklich die Niederlage kassiert. Das ist jetzt nicht das erste Mal so, dass das passiert. Natürlich war das hier nochmal ein großes Ausrufezeichen, aber wir haben es bei einem Shawn Michaels, wir lassen jetzt Saudi-Arabien mal außen vor, sagt er auch selber, das zählt für ihn nicht, das lassen wir mal weg. Aber bei Shawn Michaels haben wir es gesehen, da konnte man es auch nicht glauben. Da war es auch genauso, da hatten wir auch diese emotionale Leere gehabt. Bei Ric Flair, da waren wir uns sehr sicher, dass es darauf herausläuft und da, alles danach tilgen wir jetzt hier an der Stelle mal auch.
Aber jetzt Menschen Andrade, mit Andrade.
Ja.
Rund um Andrade.
Ja, das war auch nicht besonders geil. Nein, aber du weißt, was ich meine. Natürlich das WrestleMania-Match gegen Shawn Michaels. Ne? Das haben wir schon so oft gesehen, dass bei den Karrierematches Bryan Danielson am Ende hat auch verloren. Sting ist siegreich aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Ne? Aber wie gesagt, es ist nicht die Regel, sondern es ist eher so, dass in der Gänze sehr oft einfach die Karriere beenden, eben dann auch die Niederlage einsteigen. Natürlich war hier die Art und Weise, die Symbolik war natürlich da krass. Und wie gesagt, ich kann es auch verstehen, dass man da einen anderen Weg sucht, aber nichtsdestotrotz, für mich hat das funktioniert und ich glaube, da ist eben auch der Punkt, es ist in der Wahrnehmung was ganz, ganz Subjektives, was du da in den Mittelpunkt für dich stellst. Ich glaube, wenn John Cena am Ende jetzt hier gewonnen hätte, hätten wir nicht hier gesessen und hätten gesagt, ja, finde ich auch gut, weil das einfach so ein schönes Happy End gewesen ist. Das war das, was so, es ist Weihnachten, wir nehmen uns alle in den Arm, sagen, oh, John Cena, wir haben dich schon immer geliebt, was eine Lüge ist, aber nichtsdestotrotz. Aber es gibt eben zwei Möglichkeiten oder sogar ganz viele Möglichkeiten, die du bespielen kannst. Das macht aber die andere nicht unbedingt schlecht, sondern schlecht wäre halt so ein, wie gesagt, also mal ganz blöd gesagt, John Cena gewinnt mit einem Roll-Up oder wir kriegen einen Count-Out-Finish oder irgendwie so ein, weißt du,
Run-In von J&J Security.
Irgendwie so ein Bullshit, genau. Also du hättest natürlich so ein Chicken-Out-Ding machen können, ne? Aber das hat man hier nicht gemacht, sondern man ist hier einfach in ein Extrem gegangen und das finde ich auf der einen Seite mutig, aber ich finde es auch konsequent, weil das ist auch immer das, was eigentlich auch zum John Cena-Charakter gepasst hat.
Und was ich jetzt sagen würde, um auch die perfekte Brücke zu schlagen, natürlich.
Das ist die perfekte Brücke.
Genau. Ist nämlich die Tatsache, dass ja auch alles danach, ne, mit den vielen Buhrufen bei Triple H und sowas und einfach We Want Vince Chats auch wirklich geisteskrank, ne, also wirklich so, ne? Oder immer dieses gefotoshoppte Bild von Triple H Gesicht einfach auf Osama Bin Laden. Es ist wirklich irre, ne? Also, auf jeden Fall, da bin ich, wo ich sage, die Retirement-Tour und das Booking, das darf, muss oder sollte man auch kritisieren. Weil da waren sehr viele schlechte Entscheidungen dabei. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, finde ich so ein bisschen. Weil ich kann das Finale gut finden und den Weg dahin Müll. Ne? Oder ich kann den Weg dahin gut finden und das Finale Müll. Grüße an Game of Thrones zum Beispiel. Also, und das muss man auch so ein bisschen getrennt voneinander betrachten, weil ich persönlich, wie ich gerade gesagt habe, ich bin sehr happy mit dem Finale, aber mit der Retirement Tour, auf die wir jetzt eingehen werden, bin ich an sehr vielen Stellen, an sehr, sehr vielen Stellen sehr unzufrieden, weil man sie jetzt auch in der Gänze betrachten kann und sieht, was ist aus was geworden.
Ja, ganz genau. Und ich glaube auch, dass ein John Cena nicht glücklich darüber ist. Wir wissen auch, dass ein Daddy Cena natürlich auch nicht über das Finale glücklich gewesen ist, aber ich glaube auch der wird nicht über die komplette Retirement Tour glücklich gewesen sein. Also da hat halt vieles nicht zusammengepasst. Wir gehen deswegen nochmal einen ganzen Schritt zurück, weil wir wollen, ähnlich wie wir es beim CM Punk Podcast gemacht haben, natürlich jetzt auch so ein bisschen aufrollen, was ist denn da passiert, was waren so die großen Punkte, die man da ansprechen muss, was waren die Probleme, weshalb hat vielleicht nicht alles funktioniert. Und wir starten ja eigentlich im Jahr 2024, nämlich bei Money in the Bank. Damals hat ja John Cena angekündigt, dass er im kommenden Jahr, also 2025, seine Karriere beenden werde. Was ich jetzt bewundernswert finde und interessant finde, ist, was John Cena bei Chris Van Fleet im sehr langen Interview, das ging fast anderthalb Stunden, erzählt hat, nämlich, dass im Prinzip die Planung dieser ganzen Retirement-Tour, dieser Farewell-Tour, 3 Jahre Vorlauf gehabt haben. Also sprich, man hat 2022 da so grob drüber sich das überlegt, dann 2023 den ganzen Plan gepitcht und dann 2024 angekündigt, nur um es dann hinterher durchzuziehen. Und warum? Unter anderem eben auch, weil John Cenas Terminkalender so voll ist und weil natürlich auch Filmproduktionen alles andere als glücklich darüber sind, wenn man sagt, ach übrigens, der John Cena, der catcht dazwischen noch ein paar Mal, weil man nie genau weiß, passiert der was, ne? Reißt er sich plötzlich die Bänder im Bein, kommt er mit einer gebrochenen Nase zum Set oder irgendwelche andere Kram, Kai. Also das ist nicht was, was man von jetzt auf gleich entschieden hat, sondern es ist wirklich was mit einem langen, langen Vorlauf.
Was ich halt auch interessant fand, weil es geht dann ja auch darum, dass er auch gesagt hat, okay, ich wäre auch ready gewesen, das ein ganzes Jahr zu machen. Also ich wäre auch bereit gewesen, ein ganzes Jahr Dates anzubieten, aber es hieß dann, nee, wir machen nur die 30-40. Und ich finde beide Aussagen, zum einen, dass wir das jetzt irgendwie 3 Jahre geplant haben und eben die Tatsache, dass John Cena sagt, ey, ich habe eigentlich mehr Dates angeboten, aber sie wollten quasi weniger. Das sind sehr Cena-untypische Aussagen, weil es ja schon extremes Futter ist für die Leute, die sagen, Triple H hat alles falsch gemacht. Das fand ich so ein bisschen erstaunlich, weil im Endeffekt hast du jetzt die Vorlage zu sagen, ey, ihr habt 3 Jahre Zeit, das zu planen und das kommt raus und du sagst, ey, der bietet euch ein ganzes Jahr an und ihr sagt, 30 Tage reichen, mehr brauchen wir dich nicht. Ist irgendwie John Cena untypisch, weil es halt wirklich eine starke Vorlage ist, die WWE, das Booking, namentlich Triple H, krass zu kritisieren. Hat mich sehr gewundert. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist.
Ja, also ich sehe das ganz ähnlich, ne? Generell, auch wenn er immer versucht hat, in diesem Interview so salomonisch, nenne ich einfach mal, wie möglich zu sein, hat man trotzdem gemerkt, dass es hier an einigen Stellen große Kritik gegeben hat. Zum Beispiel Travis Scott, der Name ist der fast gar nicht gefallen. Ich glaube sogar gar nicht, wenn ich mich nicht komplett geirrt habe. Die Planung vom Heel-Turn war ja eindeutiger Punkt mit, ja, übrigens, da steckt halt nicht viel dahinter, wir wollten Reaktionen ziehen. Ne? Das fand ich so das eindeutigste Zeichen in Richtung, ja, okay, das war nicht so durchdacht, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten. Aber ja, da lässt er auf jeden Fall auch einige Punkte fallen, wo es ja wirklich auch zu Kritik, ja, da gewesen ist und wo Kritik einfach auch rechtens gewesen ist. Vielleicht steigen wir dann gleich mal das Jahr ein, Kai, weil wir hatten natürlich Anfang des Jahres, das fühlt sich auch schon wie eine Ewigkeit an, oder? Den Start auf Netflix, das ist irgendwie 5. Januar natürlich damals gewesen und da hat sich ja John Cena auch gezeigt. Und
2. Januar?
Hat sich auf jeden Fall auch gezeigt, hat eben gesagt, ne, hier, ich will sehen, ob ich es noch habe. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das noch habe. Und dann ging es ja dann auch schon quasi Richtung Rumble so langsam. Aber dieser Selbstzweifel, der Vergleich mit der aktuellen Generation, all das schwang ja schon hier in der ganzen Geschichte mit. Und das hat sich ja dann auch quasi durchgezogen, auch inklusive dem Rumble-Match eigentlich, was er dann ja nicht gewonnen hat, sondern was ja dann Jey Uso am Ende gewonnen hat. Aber ja, also dieser Punkt des Selbstzweifels war dann hier einer, zugleich dann aber auch noch dieser Verweis immer wieder auf die alten Tugenden, ne? You want some, come get some, haben wir dann auch natürlich gesehen. Wie hast du diesen Start der Farewell-Tour gesehen?
Aber es war übrigens am 6. Januar, also um das nochmal kurz zu holen. Und ich fand es eigentlich ganz gut, weil auch direkt am Anfang war ja dieses, ja hier, ich bin noch John Cena, ich bin da, ist doch alles witzig, ne? Und dann war ja auch dieses klassische schlechtes Acting John Cena, der sagt, Moment mal, ich bin ja hier, mache ich nur Nostalgia Act? Warte mal, ich könnte ja auch sagen, ich gewinne das Ding einfach. Ich kann auch nicht nur mitmachen. Also das hat sich auch so in der Promo hochgeschaukelt. Ich weiß ja, auch genau, noch, dass wir das damals halt sehr, sehr gut fanden auch. Natürlich auch, wie gesagt, gepaart mit dem klassischen schlechten John Cena Acting. Und das hat auch natürlich auch diese Farewell-Tour, aber also gehypt, aber es hat auch sehr stark den Rumble gehypt, fand ich. Weil du warst, okay, Punk ist halt auch noch drin. So, du hattest ja mehrere Leute, wo du sagst, ey, die können den Rumble hier eigentlich holen.
Ja, und für CM Punk war es natürlich auch ein wichtiges Match. Der wollte natürlich WrestleMania Headline, hat da nicht geklappt. Wir wissen, dass es dann alles im Konflikt mit Rollins und Reigns dann durcheinander geraten.
Also das Headline hat schon geklappt, nur halt nicht durch den Rumble-Sieg.
Genau, nicht durch den Rumble-Sieg und auch kein Titelmatch dann bei WrestleMania. Ne? Aber für John Cena hat es auch nicht gereicht und am Ende wurde es dann eben Jey Uso mit sehr geteiltem Erfolg und mit sehr negativen Reaktionen dann auch im Nachgang.
Auch da eigentlich witzig, ähnlich wie jetzt, ne? So, wir wollten Cena, wir haben Cena nicht bekommen, deswegen hassen wir jetzt Jey Uso. Und so, also ein bisschen auch wie jetzt beim Finale. Ja, wir wollten unbedingt, dass Cena gewinnt, Cena hat nicht gewonnen. Jetzt hassen wir alles. So.
Ja, aber Cena hat ja dann im Endeffekt danach dann ja schon sehr klar, also auch hier, die Art und Weise, wie er auch eliminiert worden ist, wo er quasi vom Apron geschubbt worden ist, mehr oder weniger auf die Füßen gelandet ist. Auch das auf eine gewisse Art und Weise fast schon tröstend, weil es halt eben nicht durch eine zerstörerische Aktion gewesen ist, sondern eher durch so eine, ja gut, jetzt ist er halt eben rausgegangen, er hat sich dabei noch nicht mal wehgetan und trotzdem schafft er das hier eben nicht. Und dann hat er schon nach dem Rumble ja schon angekündigt, ja, ich bin auch bei der Chamber eben mit dabei.
Und da war auch eigentlich das Witzige dabei, sonst war ja auch häufig, okay, ich muss mir hier alles verdienen. Und da hat er gesagt, so Leute, pass auf, ich bin John Cena, ich bin jetzt in der Chamber.
Ja. Und kurz vor der Chamber gab es ja die berüchtigte Promo mit The Rock und mit Cody und überhaupt. Und dass eine Seele geraubt werden soll bei Elimination Chamber. Aber erstmal gewinnt natürlich John Cena die Chamber. Auch da ein bisschen Glück dabei, sage ich mal. Nur durch den Eingriff auch noch von einem Seth Rollins konnte er dann ja einen geschwächten CM Punk am Ende noch in den STF nehmen. Der hat ist eingeschlafen, nicht ausgetappt. Und so hat John Cena sein WrestleMania-Title-Match bekommen. Das hat ihm aber nicht gereicht, Kai, weil dann gab es ja noch quasi nach den eigentlichen Matches gab es noch das Segment mit Cody und The Rock. Und da sollte es ja zu dem wahrscheinlich strittigsten Punkt innerhalb der Farewell-Tour von John Cena kommen.
Und ich glaube, hätte man uns damals gesagt, an dem Tag noch selbst, das wird der strittigste Punkt, hätte man gedacht, hä, wieso? Das ist doch hyper, ultra, mega groß. Ne? Also klar, wir haben auch gesagt, ach Mann, Travis Scott, der da irgendwie sein Zeug rumsput, was auch immer das war, hast du mir damals erklärt, habe ich wieder vergessen, weil ich alles um Travis Scott vergessen möchte. Und das Ding war groß. Ne?
Ja.
Das war riesig. Der Turn, dieser Blick von einem John Cena, also erst mit diesem im Arm nehmen und dann hier dieses Halsabschneiden-Ding von The Rock mit dem Turn, das war riesig. Das war, also, das war der größte Moment des Jahres, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das war auch der größte Moment der letzten x Jahre, weil es halt, ne, natürlich durch die Star Power von The Rock, der noch irgendwie dabei steht. So, das sind ja Sachen, die ziehen. Und das ist dann eben der Turn, wo Leute gesagt haben, so, den wir nie bekommen werden. Hype war sehr groß.
Riesig.
Und also, er hat sich auch gehalten am Anfang. Ne, ich weiß noch, die erste John Cena Heel Promo, das Kind in Belgien, glaube ich, was dann gefrontet wurde. John Cena, der erklärt, warum er Heel ist. Also, dieser Start war gigantisch.
Ja. Die Motivik dann dahinter ist allerdings leider dann relativ schnell zerbrochen. Er wollte uns ja Wrestling zerstören und wollte uns die Freude am Wrestling rauben. Und da haben wir uns die ganze Zeit gefragt, so, wie? Und wo ist The Rock? Und was macht eigentlich Travis Scott?
Das hast du schon 2012 gemacht, John Cena. Das schaffst du gar wieder nicht nochmal.
Ja, und es waren einfach immer so viele Fragen offen, ne?
Ja.
Auch als er dann zum ersten Mal aufgetreten ist, ich habe ja auch im Vorfeld gedacht, ja, jetzt musst du eigentlich einen ganz anderen John Cena sehen, ne? Anderes Outfit, generell anderer Setup und keine Ahnung was. Und da hat er eben auch im Interview gesagt, ja gut, zum einen, der Heel-Turn war nicht von Anfang an geplant, sondern es ging darum, vor allem auch WrestleMania zu hypen und einen großen Moment zu kreieren. Und das ist ja jetzt inzwischen einer der Hauptkritikpunkte, die wir an WWE haben, nämlich, dass man sich nur von einem Moment zum anderen hangelt. Und wie sehr das hier auch nur für den Moment ausgelegt gewesen ist, ist dann auch der Punkt, wo er dann gemeint hat, ja, und natürlich hat man drüber nachgedacht, den Look und das Theme und all das drumherum zu ändern, aber es war nicht genug Zeit da. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, wie gesagt, weil das gehört für mich immer so ein bisschen mit dazu, um so einen Heel-Turn komplett rund zu machen. Man stellt sich mal vor, Hulk Hogan turnt zur NWO und kommt dann zurück, hat immer noch die Real American Musik. American Made, Entschuldigung, wir sind in der WCW. Ja. Aber da zeigt sich halt eben, dass man da, wie du schon so schön sagst, lieber Kai, eigentlich nur von der Wand bis zur Tapete gedacht hat.
Und das ist das Problem, dass man da einfach nur diesen Moment kreiert hat, der ihn erstmal recht gegeben hat, muss man ganz klar sagen.
Ja, ne? Reichweite und sonst ja, all das drumherum war riesig. Elimination Chamber war einer der meistgehörten Podcasts bei uns im Feed auch. Ich glaube sogar der meistgehörte vor WrestleMania. Und normalerweise ist das der Rumble, muss ich dazu sagen.
Und auch da ist es halt dann recht schnell zerfallen, weil ich sag mal, okay, komm, diese Argumentation, yo, ihr wart immer toxisch zu mir, ach du, die nehme ich auch noch, ne? Also weil, Mann, was sollen wir jetzt hier uns irgendwie für ein Motiv aus dem Finger saugen? Da gebe ich dann immer noch dieses, es ist nicht viel Zeit, Farewell-Tour, du hast nur x Dates, okay, dann nehmen wir jetzt dieses klassische, ich war im Krankenhaus verletzt und niemand hat angerufen und deswegen bin ich jetzt böse geworden. Ist immer noch okay für mich, ne? Weil man immer noch denkt, okay, du hast das große Ganze. Der ist jetzt hier geturnt, das musst du erstmal verargumentieren, aber dann folgen ja trotzdem die Momente, mit denen wir rechnen oder die wir uns vielleicht ausmalen. Auf der Gegenseite Cody, der ultimative Gut, eigentlich der jetzige John Cena, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Ein bisschen dieses, ne, Gut gegen Böse, Alt gegen Neu, nenn's wie du willst. Und im Hintergrund, das ist eins meiner riesigen Probleme, die Einbindung von The Rock mit, also ich frage mich ja noch immer da, gibt man diesem Mann sehr viel kreative Freiheit, dass er einfach was sagen kann und dann muss man damit arbeiten, weil dieses Seele verkaufen, ich möchte eine Seele haben, ich habe jetzt John Cenas Seele, wo er rauskommt, hier 1, 2, 3 bei Wargames oder irgendwelche Counts macht, also was da auch alles rumgesponnen wurde, dann irgendwie The Rock baut sein eigenes Team auf und John Cena ist auch, also da wurde ja wirklich in alle Richtungen gedacht. Und jetzt können wir es sagen, daraus wurde gar nichts. Auch aus der Travis Scott-Sache wurde gar nichts, da gab es ja anscheinend irgendein Zerwürfnis. Wir haben ihn dann noch, um zum nächsten Event zu kommen, bei WrestleMania gesehen, WrestleMania 41, wo er auch zugunsten von John Cena eingreift. John Cena holt den World Record 17. Titel, ist damit alleiniger Rekordtitelhalter. Aber das war der erste extrem große, wenn nicht sogar der größte Bruch in dieser Retirement-Tour.
Ja, also erstmal, natürlich hat das Match nicht so richtig funktioniert. Man hat gemerkt, dass sich John Cena in dieser Rolle nicht wohl fühlt, 100%. Man hat gemerkt, dass die Zuschauer ihn nicht in dieser Rolle sehen wollten. Und das wohlgemerkt nur wenige Wochen nach dem Heel-Turn. Eigentlich müssen die Leute da noch hot sein und mitspielen. Haben sie aber eigentlich nie so richtig getan, wenn man ehrlich ist. Ne? Und das ist ein großes Problem gewesen. Dann hast du Travis Scott, der keinerlei Connection zum Wrestling-Geschäft hat. Dann auch diesen Eingriff, den er da bei WrestleMania gezeigt hat, wie ich finde, eher als Bühne für sich selber genutzt hat, anstatt für das, was es ist, nämlich für es ist fucking WrestleMania. Ich meine, wie lange der da, also ich meine, die mussten ja so improvisieren, da wie lange sitzt der auf dem Boden rumgerobbt? 5 Minuten, bis er diese lange Rampe darunter gelatscht ist? Aber ja, es kommen hier verschiedene Faktoren zusammen. Also zum einen natürlich, wie gesagt, der Heel John Cena kam nie 100% an. Cody, die Leute waren Codys auch noch nicht so überdrüssig, dass sie quasi einen John Cena angefeuert hätten so stark, weil sie trotzdem noch hinter einem Cody teilweise gestanden haben. Dann haben wir die Sache mit
Travis Scott. Obwohl du gemerkt hast, das war gerade bei der SmackDown-Ausgabe vor Mania, da musste Cody schon extrem straucheln.
Ja, ja. Bei WrestleMania war es aber nicht so stark.
Ja. Aber WrestleMania hast du auch weniger diesen Hexenkessel-Charakter, weil du eben offene Arena hast.
Ja. Es hat hier vieles nicht zusammengepasst. Das Match war auch einfach nicht gut, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ganz klar, wir haben hinterher gesehen, was die beiden zu leisten imstande sind, wenn es halt ein gutes Match ist. Ja, und dann wurde halt John Cena Champion und wir haben gesagt, ach ja, jetzt hat er hier seinen Rekord, hat er geholt. Aber es hat sich halt dann gar nicht mal so besonders und gar nicht mal so groß angefühlt, ne, aufgrund der Umstände drumherum, oder?
Eben, und gerade auch natürlich, du kommst aus WrestleMania 40, aus diesem geisteskranken Main-Event. Und was hat man sich alles überlegt? Travis Scott kommt raus, The Rock kommt raus, irgendjemand greift für Cody ein. Das war ja so ein bisschen, okay, wir wollen den Overkill jetzt auch haben. Und dann kam Travis, und als Travis Scott erstmal rauskam, hat sich ja noch keiner so wirklich beschwert. Weil alle dachten ja, okay, jetzt geht's los, WrestleMania 40. Dann gongt es noch und Steve Austin kommt auch nochmal raus und Shawn Michaels. Also das war ja so ein bisschen, ich übertreibe jetzt, aber das war ja die Erwartungshaltung, die man schon hatte, ne? Travis Scott als Erster und irgendwann kommt auch The Rock und die Seele und dies, das. Alles nicht passiert. Und das war das Problem. Als es dann vorbei war, war die Reaktion nicht geil, Cena, Rekord geholt oder heftig, was ein Schocker, der böse John Cena, sondern die Reaktion war, ach, das war's jetzt. Und das war das Problem dieses Main Events.
Ja. Und letztlich ist auch genau das Problem der kommenden Monate eigentlich gewesen, oder? Man hat nie wirklich ein Follow-up zu dem Heel-Turn gehabt. Travis Scott verschwand einfach. The Rock verschwand ebenfalls. Und dann war John Cena quasi allein da und musste irgendwie als Heel funktionieren. Und er hat als Heel einfach gar nicht funktioniert. Wir haben dann gesehen auch, wie er seine Matches aufgebaut hat, wie er dann die ersten Fäden aufgebaut hat. Natürlich dann gegen Randy Orton zum Beispiel bei Backlash. Dann gab es auch noch bei gegen R-Truth dieses Match bei Saturday Night's Main Event. Also das Match gegen Orton war besser als das gegen Cody, muss man an der Stelle sagen, weil die beiden eben mehr Geschichte miteinander gehabt haben, weil man damit sehr gut gespielt hat und weil es am Ende auch einfach ein Finisher-Overload gewesen ist. Das wissen wir auch, ne? Mit den RKOs aus jeder Position und dem AA aus jeder Position und so. Das hat schon besser funktioniert. Am Ende gewinnt John Cena unfair, weil er ja ein böser Cena ist. Aber es hat sich alles nicht wirklich gut und homogen angefühlt. Und die Leute wollten einen John Cena nicht. Und das hat er ja auch in dem Interview so durch die Blume angesprochen, dass sie sehr früh gemerkt haben, dass das vielleicht keine so gute Idee gewesen ist, dass dieser Moment, den sie kreiert haben, war halt ein Moment. Aber das Follow-up hat nicht ausgereicht, um da irgendwas mitzumachen. Und man hat dann auch sehr früh, wie ich finde, schon angefangen, so die ersten Brotkrumen zu sehen, dass da vielleicht doch noch irgendwo der alte John Cena ist. Weißt du noch, weil er dann immer mal so ein bisschen gestockt hat und kurz überlegt hat und nachdenklich leer irgendwo hingeblickt hat oder so, Kai. Das hat man ja schon versucht, relativ zeitig aufzubauen, dass er doch noch irgendwo in dieser leeren, verbitterten Hülle, die John Cena als Heel gewesen ist, dass da doch noch der alte Hustle, Loyalty und Respect Cena drin steckte.
Ja, und das hat sich da ja auch eigentlich durchgezogen. Und da haben wir auch damals gesagt, okay, wie schnell macht man's? Dreht man's einfach zurück? Da war auch eine Spekulation, gibt's noch das Match gegen The Rock auf der Retirement Tour? Also waren ja alles Sachen, über die man noch nachgedacht hat damals. Ja, nur das kam dann eben nicht so. Stattdessen kriegen wir bei Money in the Bank in einem Lauf, der schon nicht so gut ist, ab Mania. Und dann gibt's Money in the Bank und es gibt dann eben ein Tag-Match. Cena und Logan Paul gegen Cody Rhodes und Jey Uso. Und da wurden ja auch die Stimmen laut, jetzt verschwenden wir den Match also dafür. Und die Kritik wurde da auch deutlich größer. Also ja, man hat zwar gemerkt, da ist diese Entwicklung von einem John Cena hin zurück zum Face wieder, die passieren soll, muss, aber die Kritik wurde auch immer lauter zu der Zeit.
Ja, weil es halt auch so nebensächlich angefühlt hat, ne? Es war keine große Geschichte, die man hier erzählt hat. Auch, dass man da jetzt nochmal Logan Paul mit reingeschmissen hat, ist natürlich auch was vielen nicht gepasst hat. Generell, das habe ich auch schon beim letzten Mal erzählt, 2025 ist nicht das beste Storytelling-Jahr von WWE. Und das hat man gerade im Sommer dann immer wieder gemerkt. So Richtung SummerSlam ist es wieder ein bisschen besser geworden. Der SummerSlam war auch sehr gut. Wir hatten wirklich wenige Höhepunkte hier gehabt. Und hier hat man wirklich auch den Eindruck gehabt, dass man wusste nicht, was man machen sollte. Und dann hat man halt eben gesagt, ja gut, dann schmeißen wir die jetzt halt alle irgendwie ineinander. Und dann kommt halt ein Tag-Team-Match dabei raus. Wir machen ein bisschen Foreshadowing. Und das hat zwar echt viel gefehlt.
Und auch gerade jetzt, wenn man das nochmal retrospektiv betrachtet, mit diesem Wissen, dass es heißt, ey, wir haben 3 Jahre vorher grob angefangen zu planen, ne? Wir hätten auch, Cena hätte auch mehr Dates angeboten. So, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir gesagt haben, ey, Cena gegen Punk, das ist so geil eigentlich auf dem Papier. Und die kriegen jetzt 2 Wochen Programm. Und that's it. Ja. Und das war ja häufig auch die Kritik. So, gebt uns die Fäden doch mit ein bisschen mehr Futter. Also, ob sich darauf verlassen wurde zu sagen, also, und im Endeffekt ist es ja, der Erfolg gibt dann ja auch teilweise recht, wo du einfach sagst, ich schreibe hier auf das Plakat John Cena und das Ding ist ausverkauft.
Ja.
Warum mehr investieren? So, muss ich ja nicht. Sondern es reicht ja schon. Ich kann ja nicht noch mehr verkaufen, ne? Weil du hättest ja trotzdem, wir hängen da ja auch emotional dran. Und du musst ja dann dieses Kaufmännische und das Emotionale auch irgendwie verbinden. Weil, klar, natürlich reicht es zu sagen, da kämpft Cena gegen Punk oder da kämpft Cena gegen AJ oder keine Ahnung. Da ist einfach John Cena, ist ja egal. Das Ding ist ausverkauft. Aber es ist halt schade, wenn nur das die treibende Kraft ist und du nicht mehr sagst, okay, wir können aber trotzdem doch das Ganze noch ein bisschen besser machen, weil das ist das Problem in diesem Jahr oder warum auch Storytelling so leidet. Weil hättest du auch hier einem John Cena 2-3 Dates mehr gegeben in der Fehde mit Punk, wäre das Ganze doch auch viel runder gewesen, ja. Weil die hatten ja ein gutes Sprachduell, die beiden. Aber halt eins.
Ja.
Und das war's.
Und wie grandios das Storytelling da auch 2025 gewesen ist, das geht jetzt fast schon so ein bisschen Richtung Jahresrückblick hier, muss man sagen, aber wie grandios das eben gewesen ist, ist auch daran zu sehen, weißt du noch, dass bei Money in the Bank R-Truth zurückgekommen ist, der ja die Woche zuvor gefeuert worden ist?
Ja.
Und das war ja auch kein großer, also das war zwar so ein Moment, aber aus dem R-Truth-Moment hat man ja auch nichts gemacht, im Endeffekt. Da gab's ein hingerotztes Match bei SmackDown und nach dem Motto, ah, Mist, wir müssen es irgendwie beenden, ne? Und dann ist R-Truth ratzfatz wieder irgendwo in der Midcard verschwunden, obwohl die Leute ihn gerade gefeiert haben. Oder obwohl der arme Kerl sich da die Haare abgeschnitten hat. Und dann war er auf einmal wieder, ja, ach übrigens, wisst ihr was, ne, jetzt, wenn John Cena wieder Babyface ist, mache ich auch wieder Quatsch. Also auch das ist ja so eine Story, da hat man so versucht, ganz schnell mit der heißen Nadel irgendwas zusammenzulöten und hat dann gemerkt, ach weißt du, eigentlich ist es uns auch egal, schmeißen es hier wieder hin, dann haben die Leute so einen Alibi Abschluss für diese Art True Story, aber eigentlich ziehen wir dann unseren Stiefel hier weiter runter. Und wie du gesagt hast, die CM Punk Story, da wäre auch mehr möglich gewesen, da hat auch einiges gefehlt einfach. Auch im Match hat man ja gesehen, dass da Energie drin ist oder auch gerade dieser Punkt, wo es ja dann auch die Eingriffe gegeben hat, ne, wo dann ja auch die beiden hier ja zusammengearbeitet haben, fast schon, weil wir gedacht haben, ach guck mal hier, jetzt geht's da eben in diese Richtung und John Cena zeigt wieder den wahren John Cena, nur am Ende ist es dann der dumme Punk, der dann doch verliert, weil er eben John Cena vertraut hat in dem Moment.
War aber auch trotzdem eins der besseren Matches dieser Farewell-Tour, muss man ganz klar sagen.
Ja, es war vor allem wahrscheinlich auch, war es vielleicht sogar das beste Match dieser Heel-Zeit oder war das gegen Randy Orton?
Oh, ja. Ich glaube Randy Orton und dann Punk.
Ja.
Ja. Also, aber auch da wieder halt wegen Finisher Overkill am Ende einfach. Ne? Also, das war ja ein bisschen das Problem. Diese Matches waren auch dann teilweise sehr zäh. John Cena hat irgendwie heelisch geworkt, sehr langsam geworkt und dann ging es dann immer darum, okay, was machen sie in den letzten 5 Minuten? Das war so ein bisschen das Problem zu der Zeit. Ja, um das Ganze dann hinter sich zu lassen, hat man dann ja auch wirklich kurz vor knapp, weil es gab dann für den SummerSlam die Ankündigung, wir kriegen Cody Rhodes gegen John Cena.
Genau, Cody Rhodes King of the Ring und so, ja.
Genau, Cody Rhodes King of the Ring gegen John Cena. Es gibt quasi das Rematch. Und eine Woche vorher hat man gesagt, pass auf, Heel ist vorbei, ich bin jetzt wieder der Gute, tut mir leid. The Rock, der hat mich da ein bisschen vollgesülzt, ich wollte einfach nur hier mir die Nummer 17 holen, hat mich alles ganz nervös gemacht. Hätte gar nicht sein müssen, ich bin da euer John Cena und ich lieb doch eigentlich Wrestling und ich will's ja gar nicht ruinieren. Entschuldigung, ich bin wieder da.
Das ist so wie CM Punk und Saudi-Arabien. Also ich habe schlecht geschlafen, weißt du, und dann Elimination Chamber, ja, weißt du, dann kam The Rock an und da wollte mir was verkaufen, da habe ich gesagt, ja. Und das Match zwischen Cody und John Cena, dieser Streetfight, den wir da gesehen haben, der war ja richtig gut. Das muss man auch mal an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Der hat richtig Spaß gemacht. Da hat man auch durch die Crowd-Reactions, aber auch generell den Eindruck, dass da John Cena frei drehen konnte. Er war nicht mehr limitiert durch das Heel-Dasein, sondern die sind hier wirklich all-in gegangen. Am Ende hat natürlich trotzdem die halbe Welt über das Comeback von Brock Lesnar gesprochen, darf man auch nicht vergessen.
Durchaus.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Cena war dann hier wieder Babyface, aber auch den Belt wieder los. Ja, trotzdem zumindest ein gutes Match. Und wir waren dann noch so ein bisschen hoffnungsvoll, so nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt mal sehen, wie geht's denn jetzt? Bekommen wir jetzt die Farewell-Tour, die wir uns schon von Anfang an gewünscht hätten? Ich glaube, das war so der Tenor.
Genau, also dieses, wir haben jetzt viel Zeit verschwendet. Wir sind jetzt irgendwie August, September. Wir müssen jetzt so langsam mal wieder. Und auch da, das Match gegen Cody auch mit das Beste dieser Farewell-Tour, muss man ganz klar sagen. Also das ist auf jeden Fall in den Top 3, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Also ich mochte jetzt Gunther, mochte ich zum Beispiel auch. Ich fand generell jetzt die Matches, die jetzt darauf folgen, die haben mir generell sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Vielleicht mal so von Logan Paul abgesehen, das fällt so ein bisschen außen vor. Das kann man auch relativ, ja, fast schon überspringen, ne, bei Clash und Paris. Das hat man da noch so mit reingeworfen. Das schwächste Match der Farewell-Tour war auf jeden Fall das gegen Brock Lesnar, oder? Weil Brock Lesnar war nicht da und das Match war halt angekündigt und es gab eher so den Aufbau. Ich habe einen Anruf von Brock Lesnar bekommen. Hast du gehört? Und so.
Das Problem war ja auch nicht nur, dass Brock Lesnar recht wenig da war, sondern ja auch die Tatsache, dass das Match oder also unabhängig vom Match auch das Auftauchen erstmal von Brock Lesnar sehr gemischt aufgenommen wurde. Und ich kann mir bei diesem Match hier auch wirklich vorstellen, dass das eine Sache ist, die in Wrestling-Kreisen, vielleicht auch bei so Leuten wie uns oder die halt auch Podcasts darüber hören, nochmal deutlich schlechter wegkommt als bei so Mainstream-Publikum. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding vom Hype beim Mainstream deutlich besser wegkommt als bei uns, oder?
Ja, es sind natürlich zwei riesengroße Namen, ne? Also genauso wie auch, dass man es verstehen kann, dass man für den internationalen PLE wie Clash in Paris dann eben Cena gegen Logan Paul anberaumt, ne? Natürlich vorher Tag Team Partner, jetzt gegeneinander und man hat so ein bisschen diesen Clash der Generationen, Clash der Stile und so, bei dem John Cena dann eben auch hier zum einen natürlich auch mal einen Sieg davon tragen kann, aber vor allem auch wieder als Babyface ganz klar glänzen kann. Und ich bin da komplett bei dir, natürlich auch gegen Brock Lesnar. Ja, es ist ein großes Match, aber natürlich war da auch der Punkt, dass das Match ja an sich nicht besonders überzeugend gewesen ist, weil es eigentlich ein glorifizierter Squash gewesen ist. Ja, John Cena kam hier und da mal zurück, aber es hat sich nie so angefühlt, als ob er hier das Ding holen könnte. Und es war auch zum falschen Zeitpunkt auf der Card hier von Wrestlepalooza. Also das erste Match damals auf der Card hat ja auch die komplette Energie aus dem ganzen Event rausgezogen. Und auch hier haben sich die Leute was anderes erhofft. Wenigstens so ein bisschen Fighting Spirit oder irgendwas. Aber es war ja dann wirklich ein Squash. Und da muss ich sagen, auch da wieder Kritik hier an dem, was John Cena gesagt hat. Weil er auch gemeint hat, ja, ich war ja auf dem Weg raus aus der Company. Brock ist noch eine Zeit hier. Wir haben versucht, ihn aufzubrauen. Und da habe ich gedacht, so, als ob Brock Lesnar mit seinen 48 Jahren und ich weiß nicht, wie oft er schon irgendwelche Siegesserien gestartet hat, als ob der noch irgendwelchen Aufbau bräuchte, oder?
Ja, und das ist auch da, also das ist halt das, was so konträr ist zu diesen Äußerungen, die er auch getroffen hat mit, ich habe ja mehr Dates angeboten, wir haben das schon so früh geplant, weil auf einmal versuchst du mir hier zu verkaufen, dass man noch einen Brock Lesnar aufbauen muss, ne, der jedes Mal rauskommt und sagt so, WrestleMania Main Event, übrigens ist meins, übertrieben gesagt. Titelmatch, mir, Streak, habe ich auch lang gemacht. Den musst du jetzt nochmal aufbauen, indem du nochmal John Cena squashed. Nee, also das, generell dieses ganze Ding rund um Wrestlepalooza mit, wir müssen da jetzt noch diese riesige Show aufbauen für ESPN, unser erstes großes Event da. Also auch da hat man eben das ist John Cena Brock Lesnar Match als Werbung, als Hook dafür, dass Leute das gucken, irgendwie genutzt.
Ja.
Und das war eher Mittel zum Zweck und nicht, guck mal hier, diese tolle Retirement-Tour, Farewell-Tour von John Cena.
Nee, hat halt nicht funktioniert. Auch das ist, wie gesagt, das wahrscheinlich schwächste Match auf der gesamten Retirement-Tour von einem John Cena, würde ich mal sagen. Wenn wir da weitergehen, hat man natürlich dann bei Crown Jewel das Match gegen AJ Styles. Auch das sehr wenig aufgebaut, Kai, aber das hat eigentlich ausgereicht, was die beiden denn hier gezeigt haben.
Ja.
Weil das hat ja wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht einfach.
Das war super. Und auch da natürlich wieder, die Kritik wird größer am Booking. Ne? So dieses, wir wollen doch nur sowas haben. Gebt uns doch einfach sowas. Gebt uns nicht irgendwelche komischen Squash-Matches. Gebt uns nicht irgendwelche generischen Tech-Matches. Sondern wir wollen doch Cena gegen die Leute catchen sehen, gegen die er mal Geschichte hatte. Ne? Also auch da schmeißen Sami Zayn da rein, schmeißen Kevin Owens rein, sowas. Also das wollte man dann ja sehen. Das hat man auch, und das ist einem hier nochmal mehr bewusst geworden, weil es hieß ja auch am Anfang, ja, für AJ hat nicht gepasst, hatten wir keine Zeit für, ging nicht. Und auch da natürlich, ob und wie das jetzt vorher geplant war oder nicht, wir werden es niemals erfahren. Fakt ist, es war sehr kurzfristig, es war einfach eine Twitter-Ankündigung für so ein großes Match. für eins der besten John Cena Matches, also aus diesem älteren John Cena Run, so mit 2016, dieses Cena AJ Match beim SummerSlam, was die beiden hatten, das hat ja komplett die Halle abgerissen damals. Und da hat man sich auch gefragt, wo ist denn irgendwie die Wertschätzung für diese Fehde? Und am Anfang hieß es erstmal, ja, die gibt's gar nicht, weil das Match ist nicht bei uns in der Planung drin.
Ja, die beiden haben ja dann einfach so eine Art Liebeserklärung an das Wrestling hier geschrieben, um es mal so auszudrücken. Ne?
Ja, auch halt an WWE gegen TNA natürlich, ne? An die Geschichte, die beiden auch verkörpern. Das waren ja eigentlich die Leute, wo du sagst, die werden halt niemals aufeinandertreffen.
Ja. Ja, und es begann ja schon mit diesem Zettel, den hier John Cena der Ansagerin zugesteckt hat.
Ja.
Alicia Taylor mit dieser Ansage. Was laut John Cena noch nicht mal Alicia Taylor wusste, sondern sie hat wirklich dann nur abgelesen in dem Augenblick und Styles wusste das halt eben noch viel weniger, wo er dann als der Anführer des Bullet Club und sonst irgendwas alles angekündigt worden ist. Und dann halt eben diese ganzen Referenzen auf andere Wrestler, auf Matches, auf Geschichten, auf Wegbegleiter. Das war super schön und das hat so einen Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ich habe das ja im Livestream geschaut. Das war halt einfach herausragend. Das hat so viel Spaß gemacht, weil du einfach nur davor gesessen hast und so die Emotionen fließen lassen konntest. Das hat schon ganz gut funktioniert und da hat man dann auch das Gefühl gehabt, so okay, wir wollen jetzt noch so ein bisschen die Wärme mitnehmen auf den letzten Metern, die wir jetzt noch haben. Ne? Und dann hat John Cena dann auch noch bei Raw sich hier die Intercontinental Championship von Dominic Mysterio geholt, damit er noch Grand Slam Champion wird, nur um den Belt dann bei der Survivor Series dann auch nach 2 Wochen, glaube ich, waren es, ne, oder 3, direkt wieder zu verlieren.
Und übrigens da, ich nenne es bewussterweise den Jey Uso-Punkt, weil dann auf einmal da auch so Kritik wurde, was ist denn das für ein Booking? Jetzt hat er hier einen seiner letzten großen Matches auf bei einem Pay-Per-View, Premium Live Event, und dann muss er da irgendwie Moves von Liv Morgan und Raquel González,
Rodriguez, immer noch.
Kann mir das nicht merken? Das ist ja unfassbar. Wirklich. Es ist, mein Kopf wehrt sich dagegen. Ich bin so blöd einfach, ne? Und von Roxanne Perez einstecken, wo ich dann auch sage, das ist doch blöde Kritik, oder? Also, weil, das jetzt dann zu haten, jetzt muss er hier von so No-Names das einstecken, weil ich finde, das ist dann auch so ein bisschen dieser Spirit, der sich auch bei Saturday Night's Main Event gezeigt hat, sondern guck mal, was das für großes Spotlight ist. Dann Dom kriegt sein Belt zurück, macht ihn platt. Diese, nennen wir es einfach die ganze Gruppierung, Judgment Day kriegt hier seinen großen Spot.
Liv das Morgan sind Leute, Comeback.
Die sind, Liv Comeback kriegt riesig, riesiges Spotlight, aber halt auch eine Roxanne natürlich. Also da habe ich die Kritik ehrlich gesagt nicht verstanden, weil das wirkte wieder so nach dem Motto, ich will John Cena, der muss nur gegen die Großen und eigentlich warte ich nur darauf, dass Edge kommt.
Nein, also ich finde auch das Match, das hat hier sehr gut funktioniert. Haben wir ja auch damals gesagt, das hat Spaß gemacht und war sehr unterhaltsam. Es war halt ein Story-driven Match, ein Character-driven Match. Das, wie ich finde, aber sowohl John Cena als auch gerade auch Dominic Mysterio hier sehr gut getan hat. Auch Liv Morgan, die dann hier erst Dom eine knallt und dann John Cena um die Arme fällt und in die Arme springt und John Cena da steht so, was passiert hier gerade? Und dann gibt's halt eben das gespiegelte, fiese Lächeln, ne? Vorher erst das fröhliche Lächeln und dann eben die Kamera auf das Gesicht von Liv Morgan. Und da macht sie quasi das, was John Cena vorher bei Cody gemacht hat, nämlich bei Elimination Chamber, ne? Dieses versteinerte Gesicht und dann eben den Verrat hier an der Stelle. Hier kann ich nichts Negatives sehen, denn Dominic Mysterio ist daraus gestärkt hervorgegangen, Liv Morgan ist gestärkt daraus hervorgegangen, Judgment Day hat davon profitiert, John Cena hat sich wehgetan, wieso auch, uns hat es unterhalten.
Bei den Leuten macht es auch Sinn zu sagen, ja, die baue ich auf und nicht beim 48 Jahre alten Brock Lesnar.
Ja, absolut, ne, also deswegen. Und dann sind wir hier quasi ja schon auf den letzten Meter. Ne? Dann im Nachgang der Survivor Series gab es ja dann dieses Turnier, was eben auch noch gespickt gewesen ist mit so ein paar Stories und vor allem auch so ein paar Rückverweisen natürlich. Ne, wen haben wir gesehen?
Matt Cardona, Dolph Ziggler.
Genau.
Nick Nemeth.
Matt Ryder haben wir gesehen, der ist nicht als Matt Cardona aufgetreten. Aber
ja.
Natürlich. Die aber letztlich eigentlich keine große Rolle gespielt haben. Muss man ja auch sagen.
Nee, aber auch da war halt trotzdem cool, die mal wieder zu sehen. Ne?
Ja, das hat eben schon vielleicht auch so ein bisschen Charakterentwicklung von dem Jey Uso, dann LA Knight, der hier nochmal in den Mittelpunkt gerückt worden ist und so. Mit dem, ja, über den kann man fast auch wieder einen eigenen Podcast machen. Haben wir schon mal gemacht. und waren uns auch nicht so ganz sicher, wo da der Weg für ihn hinführt. Nee. Jetzt aktuell ist er erstmal raus mit einem Brustbeinbruch. Frohe Weihnachten an der Stelle. Ja, Kai, da sind wir auch schon beim Saturday Night's Main Event hier angekommen und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und da waren wir beide relativ angetan von dem, was da geschehen ist. Und die Matchqualität war auch gut, oder? Wie ging es dir da? Wie hat dir das Match an sich gefallen, jetzt mal fernab des Finishes nur?
Ich fand's rund. Also es war, ich fand's genau so, wie es sein sollte. Gunther macht das oder versucht das zu machen, was er in der Promo sagt. Er möchte John Cena zum Aufgeben bringen. Cena zeigt das, was er am Anfang gesagt hat, dass er noch mithalten kann, dass er es noch schafft. Ne, ähnlich auch mit diesem Super Cena, kommt immer wieder zurück mit seinen Five Moves of Doom natürlich auch, die immer wieder durchgehen sollen. Verschiedene Nearfalls. Also ich finde, das ist ein echt gutes letztes Match. Es ist nicht das Spektakel, natürlich, was man sich jetzt irgendwie, also jetzt rein auf dem Papier nur, wäre auch AJ Styles gegen John Cena ein Match, mit dem könntest du sehr geil rausgehen.
Ja.
Und du sagst so, Mann, einfach nochmal einen Banger gewrestelt. Peace, Leute. Bis irgendwann mal. Aber Wrestling ist halt eben mehr als nur Moves und also nicht, also das klingt jetzt so, dass AJ gegen Cena kein Storytelling hat, sondern hat er sogar sehr schönes Storytelling, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier geht es dann eben darum, eine andere Story, eine finale Story zu erzählen. Und das hast du hier gemacht. Natürlich leidet die Spektakularität eines Matches da so ein bisschen drunter.
Spektakularität? Ja. Okay. Hula.
Das hast du hier natürlich, ne, dass jetzt da nicht viel gedeift wird und heftige Aktion und Finisher Overkill. Was dann auch darin mündet, dass dann eben auch das Ende so ein bisschen wrestlerisch langsam ist, aber du hast ja gemerkt, dass die Crowd ja trotzdem dabei ist, weil dann Cena, der sich wirklich 4-5 Mal wieder aufpowert und nochmal ein Roll-Up, da hast du ja schon mit dieser Dramaturgie gespielt, dass Super Cena eigentlich immer kann, bis er dann eben, was ich sehr schön finde, für sich selbst akzeptiert, dass er es eben nicht mehr kann und damit auch seinen Frieden findet.
Ja. Übrigens hat John Cena jetzt auch nochmal ein Foto von Obi-Wan gepostet. Wollte ich hier nur gerade angemerkt haben, weil ich das ja schon am Sonntag gesagt habe in der Review.
Ja, guck mal.
Also, ich fühle mich geehrt, dass nicht nur Bubba Ray oder Bully Ray Dudley das hier sagen, sondern auch John Cena das mit aufgreifen. Kai, wie verbleiben wir denn hier bei der Farewell-Tour von John Cena? Was für Lehren kann vielleicht auch WWE daraus ziehen für weitere Farewell-Touren, die es ja wohl geben soll?
Sich vernünftig Gedanken zu machen und
denk doch mal nach,
Sachen wirklich langfristig zu booken. Und ich meine, also weil, ey, wenn das mal von 3 Jahren ist, ne, also da will ich nicht wissen, wie da sonst so die Arbeitszeit aussieht bei denen. Man sagt so, ja, wir müssen uns mal irgendwas überlegen für nächste Woche. Also kein Wunder, dass alle Leute irgendwie Tanzgimmicks bekommen oder sowas damals, ne? Zieh Sachen vernünftig auf, mach dir Gedanken, was du erzählen möchtest, plan vielleicht nicht nur in Ticketverkäufen, sondern auch in, es klingt so pathetisch, aber dass du auch was zurückgibst an die Leute, also dass du auch deine Zuschauer belohnst und eben nicht nur mit, guck mal, John Cena macht jetzt auch mal ein RKO, sondern auch durch Promos, durch solche Sachen und ganz, ganz wichtig, was glaube ich auch schon Thema bei uns war, dass wir nicht für jeden eine Farewell-Tour brauchen.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, von wegen Planung 3 Jahre, natürlich hat das 3 Jahre gedauert, aber ich glaube, dass man den Plan, den man damals gehabt hat, dann auf halbem Wege auch einfach aus dem Fenster geschmissen hat und dann wirklich irgendwann angefangen hat, von Woche zu Woche, maximal von Monat zu Monat zu planen. Man hat,
und das merkst du ja.
Eben, genau, man hat gerade bei dem, am Anfang war das noch okay, dann kam dieser Heel-Turn, da war der Hype. Dann hat man gemerkt, das funktioniert nicht. Also der Heel-Turn war ja kurzfristig. Dann hat man gemerkt, das funktioniert nicht. Dann ist man wieder umgeswitcht. Und ich glaube, wenn man seinen ursprünglichen Plan, den man hoffentlich irgendwo in der Schublade gehabt hat, wenn man den verfolgt hätte, hätten wir eine rundere Farewell-Tour gehabt und nicht so ein Auf und Ab. Ich fand das Ende jetzt unterhaltsam, weil John Cena da John Cena war und weil er auch für diese 3 Monate, ohne die es gewesen sind, als Nostalgia-Act, und das meine ich in diesem Fall wirklich positiv, wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Da waren schöne Storytelling-Matches dabei, da waren große Emotionen dabei, da war was für die neuen Fans dabei, da war was für die alten Fans dabei. Ich fand das Ende schön, ich mochte auch das Saturday Night's Main Event. Ich habe es gesagt, das war für mich der beste Saturday Night's Main Event, den wir jemals gehabt haben. Und für mich wahrscheinlich auch sogar eine der besten Veranstaltung außerhalb der Weeklies, die wir bei WWE in diesem Jahr gehabt haben. Soweit würde ich sogar gehen. Ich fand, das war eine tolle Show. Wir haben viele neue Gesichter gesehen. Obafemi will ich auch gerade nochmal anmerken. Sol Ruka hast du ja erwähnt, genauso wie Javon Evans und Leon Slater.
Wir hatten sogar Joe Henry noch auf der Karte, ne?
Den hatten wir auch noch auf der Karte, genau. Nein, also deswegen, Ende war top. Dazwischen war halt so ganz furchtbar. Weißt du, wie so eine Lichterkette, die holst du raus, du hast aber hier das Ende, guck mal, das leuchtet, und in der Mitte hast du so einen verknoteten Ball, den du erstmal wieder entwirren musst, und ja. So, finde ich, und irgendwo da vorne hast du den Stecker. Und dann sitzt du erstmal da und überlegst, ah, nee, das ist ja nicht so richtig geil, ne, und das ist wirklich,
und dann überlegst du dir, hier gewesen. Welcher Esel hat das eigentlich letztes Jahr so eingepackt, und dann fällt dir ein, dass The Rock die Lichterkette weggeräumt hat letztes Jahr.
The Rock war es, ja. Ja. Das hätte so schön leuchten können, und so war es einfach ein ganz großes Durcheinander.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, wir können jetzt ja immer nur das bewerten, was wir jetzt bekommen haben. So, ey, wer weiß, wie 12 Monate John Cena Nostalgia Act gewirkt hätten. Weiß man natürlich auch ja. Nicht, ne? Aber gerade am Ende, dann ist man so dieses, ach, es war doch eigentlich immer alles gut und ich war ja immer Fan und ich hab den nie gehasst und er hat mich nie genervt. So, wer weiß, vielleicht hätten wir auch so ein bisschen wie am Anfang dieser Feelgood CM Punk, alles ist schön. Das wär, vielleicht hätten wir auch nach 7 Monaten gesagt, ja, also weiß ich nicht, ob das jetzt immer so toll ist, dass er rauskommt und sagt, ich freue mich so, hier zu sein. Dann wird man jetzt vielleicht darüber sprechen und sagen, stell dir mal vor, wir hätten noch mal einen großen Heel-Turn gehabt. So, das größte What-If der Wrestling-History, wenn wir noch mal einen Cena-Heel-Turn gehabt hätten. So, nein, das ist immer ein bisschen so dieses, man kann ja nur das bewerten, was man gesehen hat. Eben. Aber das, was wir gesehen haben, war trotzdem über weite Strecken nicht gut.
Nee. Also Storytelling war da eben schlecht, weil es halt eben nicht komplett durchdacht gewesen ist. Es ist sich offensichtlich auch nicht geplant angefühlt hat. Wir haben Personalien wie The Rock und Travis Scott gehabt, die innerhalb dieser Heel-Zeit eine riesengroße Rolle gespielt haben. Zu Beginn, aber dann nie wieder aufgetaucht sind. Und es auch nicht erklärt worden ist. Das kommt ja auch noch eben mit dazu. Und dadurch hast du halt eben riesige Plotholes innerhalb dieser Geschichte. Und die dann quasi dadurch beendet werden oder geschlossen werden, dem John Cena einfach sagt, ach, wisst ihr was, war eine scheiß Idee, ne? Ich bin jetzt wieder der gute John Cena, feuert mich wieder an hier, hast du Loyalty und Respekt, ab die Post. Man wollte da auf Teufel komm raus Hype kreieren, das hat man geschafft, aber hat dadurch eben auch einen gehörigen Teil der Farewell-Tour von John Cena wirklich vor die Wand gefahren. Hätte es besser werden können? Vielleicht. Hätte es schlimmer werden können? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das war schon teilweise ziemlich schlimm. Am Ende haben mir zumindest die Matches sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich mal hier ganz klar sagen. Ne? Egal ob gegen Dom, AJ oder auch jetzt hier das letzte Match gegen Gunther. Das waren ein paar der unterhaltsamsten Matches, die wir von John Cena in den jüngeren Vergangenheit, ich sage jetzt mal, wie du schon angedeutet hast, so 10 Jahre, 5 bis 10 Jahre, die wir da bekommen haben. Die fand ich toll, da war ich emotional drin. Und genau das will ich ja auf so einer Farewell-Tour auch. Und nicht, dass mir jemand sagt, wie scheiße ich doch als Wrestling-Fan bin und dass er das, woran ich Spaß habe, hier zerstören will. Also deswegen, also eine eher negative Farewell-Tour, aber zumindest kein mit einem persönlichen Abschluss ein bisschen, oder?
Für uns. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sind jetzt seit Sonntag einfach konstant wütend.
Also. Oder traurig. Ich kann es auch total verstehen, dass man da traurig ist. Also das, ich kann das auch total nachvollziehen. Vollstes Verständnis an der Stelle, aber ich fand das wirklich sehr rund, wie man es erzählt hat. Das haben wir ja eingangs erwähnt. Aber ich kann auch
total... es gibt ja so ein schönes traurig, wo du sagst, Mann.
Ja, genau.
So, jetzt hat er's geschafft, ne? Jetzt Geschichte ist durcherzählt. Toll.
Ja, und ich bin gespannt, wie es mit ihm auch weitergehen wird. Wir wissen, dass er ein Markenbotschafter für WWE ist. Wir wissen auch, dass er wahrscheinlich in der einen oder anderen Form bei WWE nochmal auftreten wird, nur halt nicht in Matches. Und es heißt auch, dass WWE ihn nicht dazu drängen möchte, nochmal ins Ring zurückzukommen. Trotzdem never say never. Ich habe heute den ganzen Tag drüber nachgedacht. So, was sage ich dazu? Auch wenn man jetzt sagt, nein, der wird nie wieder wrestlen, bleibe ich dabei, sag niemals nie. Wie siehst du das?
Also Wrestling hat uns allen, glaube ich, gezeigt, sag niemals nie.
Eben.
Also da ist schon ganz oft die Hölle zugefroren. Ich hoffe nur, um bei dem Hustle, Loyalty, Respect Never Give Up Ding zu bleiben, hoffe ich, dass John Cena bei seinem Wort bleibt und auch sagt, ich möchte, also er hat ja wirklich auch ganz klar gesagt, ich möchte nicht diese Retirements haben, die man immer ankündigt und dann ist es ja doch nochmal eins und ach, in 5 Jahren macht das nochmal. Also das hat er ganz klar auch so gesagt. Und ich glaube schon, dass sich da auch so ein bisschen seine Integrität wahren möchte und zu seinem Wort steht. Weil auch das passt für mich zum John Cena-Charakter, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt. Ich bin gespannt. Also man hat noch ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber der wird auf jeden Fall auch nochmal an Bekanntheit dazu gewinnen, wenn das weiterhin bei ihm in Hollywood so läuft wie bisher. Da wird er nochmal an Wert quasi steigen. Und auch WWE wird gut daran tun, ihn quasi hier mit doch weiter irgendwie zu präsentieren, im Produkt zu behalten, weil auch damit verdient man Geld. Mit solchen Namen darf man auch nicht vergessen. Kai, aber ich glaube, da sind wir an der Stelle hier mit dem Thema John Cena Farewell Tour auch durch. Und das nächste Thema ist Weihnachten erstmal.
Ja, genau. Das nächste Thema, Weihnachten. Aber ich sag mal, man merkt jetzt auch gerade so im Dezember, ne, es ist so die Zeit, aufs Jahr zurückzublicken. Wir blicken sehr viel zurück. Wir blicken auf CM Punk zurück. Wir blicken auf John Cena zurück. Worauf kann man noch zurückblicken? Ich würde sagen, auf das Wrestling-Jahr kann man noch zurückblicken.
Genau, das wird dann der nächste Wochenend-Podcast hier sein und wahrscheinlich landen wir wieder bei 2,5-3 Stunden oder so. Da werden wir dann auch nochmal hier über ganz viele Dinge sprechen, die uns bewegt haben, die kleineren Geschichten, die großen Geschichten, die es da eben gegeben hat, weil es gab natürlich auch viele Schocker und da denke ich zum Beispiel auch an den Tod von Hulk Hogan, da werden wir natürlich da auch nochmal drüber sprechen und werden auch nochmal den PLE-Kalender hier durchwälzen, auch nochmal über NXT reden. Generell die Kooperation von WWE mit AAA und keine Ahnung was. Also es wird noch ganz schön spannend werden und ich bin gespannt auch, wie lang der Podcast werden wird. Markus und David nehmen parallel übrigens dazu auch den AEW-Jahresrückblick auf, der dann in der Woche danach erscheint. Also da habt ihr auf jeden Fall dann in der ruhigen Zeit noch ein wenig was zu hören und ich glaube, das ist auch was ganz Feines. Ja, Kai, willst du noch final was sagen hier?
Ich bin sehr gespannt auf die Länge des Jahresrückblicks, weil im Endeffekt haben wir jetzt ja schon so 2 Mini-Jahresrückblicke gemacht, ob man dann sagt, ja, so ein bisschen Querverweise natürlich, aber was ich immer so in der Recherche merke, wie viel man auch wieder vergessen hat, obwohl man so viel, vielleicht auch gerade, weil man so viel geschaut hat. Ich freue mich da sehr drauf, weil auch das ist so ein bisschen, es ist schon fast eine Weihnachtstradition, irgendwie so zwischen den Jahren, zwischen den Feiertagen. Wir machen es ja immer kurz vor Weihnachten, damit wir dann entsprechend durch sind, so nochmal das Wrestling-Jahr-Revue passieren zu lassen. Ich finde es immer sehr gemütlich.
Ja, ganz genau. Und das ist auch einer der meistgehörten Podcasts. Natürlich hat man da auch immer viel Zeit zwischen den Jahren, um sich mal 3 Stunden Podcast reinzupfeifen. Deswegen machen wir das natürlich auch ganz besonders gerne. An der Stelle wünsche ich euch jetzt erstmal allen ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Habt eine gute Zeit. Genießt die ruhigen Tage auch. Kommt ein bisschen dem Stress des Alltags. Nehmt euch ein bisschen zurück. Und habt einfach eine gute Zeit. Streitet euch nicht, esst lieber Lebkuchen, macht euch was Leckeres zu essen. Oder wenn ihr vielleicht auch gar keinen Bock auf Weihnachten habt oder es anderweitig nicht feiert, wünscht euch einfach eine gute Zeit. Schaut Wrestling, hört Headlock, guckt einen Film, spielt Videospiele, whatever. Verbringt Zeit mit euren Lieben. Ich glaube, das ist jetzt die beste Zeit dafür.
Schöne Feiertage.
Genau, schöne Feiertage und wir hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.